Herzlich willkommen an der Halbstündchen Bar, liebe Hörerinnen und Hörer. Freut uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder einschaltet für eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen. Und endlich mal wieder, ja, wir haben es schon lange nicht mehr so hinbekommen wie diesmal, Johannes, eine Zweierfolge mit Johannes und mir. Hallo Johannes, servus.
Hallo Martin. Ja, freut mich auch, dass wir mal wieder miteinander reden können und diese ganzen Interviews, die wir in der letzten Zeit ja auch gemacht haben, vielleicht nochmal durchkauen können, beziehungsweise wir haben sie uns im Kopf durchgehen lassen.
Ja.
Und haben dann gedacht, da müssen wir nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen und über ein Thema sprechen, das auch in letzten oder in der vorletzten Folge aufkam. Und da bleiben wir gleich in dem Bereich der Alpen, der schönen Alpen hier im Süden oder südlich von Deutschland, nämlich bleiben wir in Österreich.
Genau. Wir haben ja vor kurzem, viele von euch werden sich's angehört haben, hat dem Ewald Perwöck ja ein sehr interessantes Gespräch geführt über zwei Folgen hinweg, der ja im Umfeld von M-Preis in Österreich einen Elektrolyseur jetzt aufbaut und betreibt und damit dann eine LKW-Flotte sozusagen betreiben will und auch einige andere Dinge. Und wir haben es ja auch in der Folge beziehungsweise im Gespräch mit dem Ewald kurz angerissen. Es ist tatsächlich nicht die einzige Aktivität, die in Österreich in diesem Umfeld stattfindet, sondern der Ewald hat ja auch gemeint, er will sich auch dieser Initiative jetzt dann irgendwann anschließen. Es gibt auch eine Initiative, die sich H2 Mobility Austria nennt.
Ja, das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen verschiedenen Firmen, in gewisser Weise unterschiedlich zu H2 Energy oder H2 Mobility in der Schweiz, würde ich sagen, ja. Das ja mehr privatwirtschaftlich organisiert ist. Hier ist es wirklich so ein Verbund aus ein Konsortium von verschiedensten Unternehmen, von der Produktion des Wasserstoffs bis zur Nutzung. Also es gibt schon Parallelen. Mhm. Es geht da auch darum, das ganze Wasserstoffökosystem in Österreich zu etablieren und da eben auch diesen holistischen Ansatz zu gehen, dass man nicht sagt, man hat hier einen Elektrolyseur und dann irgendjemand wird es schon geben, der den Wasserstoff abkauft, sondern es geht wirklich darum, alle Spieler an einen Tisch zu bekommen und dann ja ein zusammenhängendes Netzwerk zu bauen.
Und die Liste der beteiligten Unternehmen liest sich auf der einen Seite so ein bisschen wie das Who is Who, auch der österreichischen Technologieführer sozusagen. Da sind dann so Spiele dabei wie Verbund und OMV, Worthington, Magna und AVL, Rosenbauer. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen wie das Who is Who der österreichischen, ja, wie soll man es nennen? Kaufleute kann man nicht sagen.
Ja, oder Lastwagenbenutzer.
Genau. Logistik-Nutzer sozusagen. Spar, Rewe, die Post. Gebrüder Weiß. Ja, also wirklich die großen Spieler hier mit an Bord. Und wirklich, wie du es gerade ja schon gesagt hast, über die gesamte Wertschöpfungskette von der Entstehung von Wasserstoff, über die Verteilung von Wasserstoff, Tankstellen, Infrastruktur etc. sind auch, wie gesagt, die Technologieanbieter mit dabei, Magna, Rosenbauer und so weiter. Und dann eben auch die Nutzer oder, wenn man so formulieren kann, die Verbraucher von Wasserstoff. Mhm.
Ja, es ist noch ein relativ junges Konsortium. Ich glaube, die wurden Ende letzten Jahres gegründet. Es ist also noch sehr viel sozusagen in der Planungsphase, in der Konzeptphase. Sie hatten auch jetzt gerade vor einigen Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, eine Studie veröffentlicht, die im Auftrag von Ihnen, von Deloitte, durchgeführt wurde, wo Sie eben im Prinzip skizzieren, was Sie in Österreich machen wollen. Natürlich dann mit dem Aufruf versehen, dass der österreichische Staat den Geldbeutel aufmachen soll und das unterstützen soll.
Und zwar nicht so knapp auch. Ja, genau.
Ja, es kommt dann natürlich darauf an, mit welchen Größenordnungen man das vergleicht. Also sie verlangen oder sagen, 450 Millionen Euro wäre notwendig, um 2000 Lkw in Österreich auf die Straße zu bringen.
Inklusive Infrastruktur, genau. Also es geht nicht nur Infrastruktur. Genau, und auch die Erzeugung.
Ja, und da sagen sie halt natürlich, das ist notwendig, um diesen initialen Push zu geben und das Wasserstoff-Ökosystem in Österreich aufzubauen. Und das ist natürlich jetzt mit den Milliardenbeträgen Vergleich, die im Moment durch die Medien kursieren, ist 450 Millionen Euro vielleicht gar nicht so viel. Ja. Natürlich sind 450 Millionen Euro allein natürlich einiges.
Es steht auf jeden Fall ein verhältnismäßig detailliertes Konzept oder ein verhältnismäßig detaillierter Plan hier dahinter. Ist natürlich immer die Frage, wie kann so ein Plan sich dann in der Praxis bewähren? Natürlich, wie gesagt, die stehen da noch verhältnismäßig am Anfang. Also diese Planung, die startet tatsächlich mit dem Jahr 2022, das heißt mit diesem Jahr, und streckt sich dann jetzt erstmal so hin bis zum Jahr 2030. Aber es ist durchaus sportlich auch, was in diesem Jahr sozusagen jetzt noch geschafft werden soll. Also da sollen jetzt noch 65 oder mehr Lkw mit Wasserstoff tatsächlich dann in Betrieb gehen. Es soll 2 bis 3 Wasserstoff-Tankstellen geben für eben diese Lkw. Und es sollen mehr als 500 Tonnen grünen Wasserstoff durch H2-Erzeugungsanlagen auch tatsächlich schon entstehen in diesem Jahr. Und so skaliert sich das dann halt nach und nach hoch. Dann gibt es halt so eine Phase 1, wie es hier genannt ist, für den Zeitraum 2023 bis 2025, wo dann zum Beispiel die Zahl der Lkw auf 500 erhöht werden soll und die Zahl der Tankstellen auf 17. Und so skaliert das dann halt, wie gesagt, hoch, und dann ist sozusagen die Vision oder der Endzustand, aber sozusagen halt der Zustand für das Jahr 2030, das ist dann die Phase 2. Da wird eben eingeplant, wie du es ja schon erwähnt hast vorhin, Johannes, es soll dann eben 2000 Lkw geben und 66 Tankstellen, und es sollen also mehr als 16.000 Tonnen grünen Wasserstoffs eben dann erzeugt werden.
Und auf die weite Sicht wird sogar angepeilt, einen eigenen österreichischen Brennstoff-Lkw zu entwickeln, beziehungsweise wirklich in den Verkauf zu bringen. Also ich weiß nicht, welche von diesen Partnern sich das eventuell auf die Fahne geschrieben hat, vielleicht AVL, wobei die ja eigentlich nur, also noch nicht wirklich eigene Fahrzeuge hergestellt haben bisher.
Rosenbauer.
Ja, vielleicht Rosenbauer, einen eigenen Feuerlösch-LKW. gibt da schon noch so diese hohe Ambition. Es ist weiterhin im Wagen etwas gelassen, dass man sagt, sie wollen sich jetzt noch nicht darauf festlegen, dass sie wirklich das machen. Aber es steht auf jeden Fall als Möglichkeit im Raum, dass sich einer der Partner dann wahrscheinlich um so eine ganze Lastwagenentwicklung sich da hinsetzen wird, potenziell. Ja. Und also es fühlt sich auch so ein bisschen an, dass es schon sehr Österreich fokussiert ist. Ist natürlich auch irgendwie verständlich, dass geht es um Österreich, aber dass man wirklich sagt, man will die gesamte Wertschöpfungskette in Österreich haben, in Österreich lassen. Ja. Und dann wäre quasi dieser Austro-Truck die Krone oder das Sahnehäubchen obendrauf. Mhm. Aber mal schauen, es ist noch ein bisschen hin. Aber man wird sehen.
Da hatte ich auch den Eindruck, dass also sehr viel Wert drauf gelegt, dass es ja auch alles halt made in Austria ist. Was man natürlich auch verstehen kann. Ich meine, das ist natürlich wirklich so ein Leuchtturmprojekt halt wieder mal oder so ein Leuchtturmvorhaben. Und wenn man das dann natürlich noch als Werbeeffekt auch für die Nation sozusagen nutzen kann, ist das natürlich eine tolle Sache, verstehe ich. Es ist tatsächlich in dieser Studie jetzt von Deloitte schon auch verhältnismäßig stark betont, auch dass das alles Österreich ist. Mhm. Aber das ist ja auch okay.
Ja, also. Ja. es wird dann lustig, wenn am Ende jedes Land seinen eigenen Wasserstoff-LKW herstellen will.
Ja, aber mal schauen. Ja, das konsolidiert sich dann über die Jahre vielleicht wieder
genau,
aus.
Also, genau. Mal schauen. So wie in China, wo es irgendwann mal 5000 Elektroautohersteller gab. Und dann ja, hat die genau. Regierung gesagt, so geht's aber nicht.
So, jetzt ist mal Schluss mit dem, genau. Genau, mit dem Wildwuchs. Genau.
In dem Zusammenhang ist auch interessant, dass in der Studie wieder dieses Argument ins Feld geführt wurde, dass batterieelektrische LKW bewiesenermaßen nicht nutzbar sind, weil sie das entsprechende Ladevolumen beziehungsweise nicht die ausreichende Reichweite haben. Also dieses Argument zieht sich jetzt wirklich durch alle Interviews, die wir jetzt hatten in der letzten Zeit mit dem Patrick Huber, mit dem Ewald Perwöck, dass es da wirklich Limitierungen gibt. Und dass halt der Elektro-LKW für seine oder für spezielle Einsatzzwecke gut geeignet ist, aber nicht für alle.
Ja, schon auch Aktivitäten, um dieses Problem so ein bisschen abzumildern, wenn man es so nennen will. Auch es soll ja auch, da gibt es Aktivitäten jetzt gerade, dieses absolute Gewichtslimit ja so ein bisschen fallen. Es gibt auf den europäischen Straßen ja sozusagen halt den harten Anschlag mit den 40 Tonnen für die LKW. Und da soll eben für Trucks, die mit alternativen Antrieben unterwegs sind, ja so ein bisschen die Grenze verschoben werden. Ich glaube, da geht es dann so um die 10%. Man könnte also dann Richtung 44 Tonnen gehen. Was natürlich genau der Hintergrund ist, auch dass die Batterien einfach schwer sind und man, wenn man sozusagen jetzt das Gewichtslimit von 40 auf 44 jetzt bringen würde, einfach mehr an Batterien mitnehmen könnte, um halt vielleicht auf eine ähnliche Nutzlast dann zu kommen. Aber es kann natürlich nicht, und so ist es auch nicht geplant, jetzt nur für die Batteriefahrzeuge dann gelten, sondern diese Anhebung des Gewichtslimits würde dann natürlich auch für Wasserstoff-LKW gelten und damit hätte auch der Wasserstoff-Truck dann weiterhin seinen Vorteil, weil natürlich der Wasserstoff oder die Wasserstofftanks und die Brennstoffzelle wahrscheinlich immer vom Gewicht her einfach leichter sein werden, wie jetzt Akkus für die gleiche Reichweite.
Ja, das ist wirklich der Fall und am Ende kann sich das wirklich auszahlen. Weil da geht es ja wirklich um jede Tonne oder jedes Kilogramm an Zuladung zum Teil, je nach Ladung natürlich. Wenn ich jetzt Styropor transportiere, dann vielleicht nicht.
Da geht es eher nach Volumen, genau. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Aktivität, die sozusagen halt die alternativen Antriebe nach vorne pusht. Mhm. Gerade im Vergleich jetzt halt zur Dieselanwendung. Aber die jetzt sozusagen nicht plötzlich den Batterietruck wieder in die Pole Position hebt, sondern Wasserstoff wird für den Schwerlastbereich sicherlich eine sehr, sehr attraktive, wahrscheinlich die attraktivste Lösung tatsächlich bleiben. Und so wurde das ja auch in dieser Deloitte-Studie oder auch im Konsortium hier eben ja eingeschätzt. Sehr spannend oder sehr interessant fand ich in dem Zusammenhang auch, dass ja auch die Kostenseite relativ detailliert bewertet wurde. Ich weiß nicht, wie du das jetzt genau einschätzt, Johannes, aber für mich klang das ja schon alles verhältnismäßig aus, differenziert. Also da steckt schon Hirnschmalz auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Und es werden ja sowohl für die H2-Produktion wie auch für die Fahrzeuge, wie auch für die Logistik und die Tankstellen Kostendegressionen angenommen für die Jahre bis 2030. so dass da also versucht wurde, wirklich ein realistisches Bild halt auf die Kosten auch zu bekommen, woraus sich dann auch, wie du es ja am Anfang schon erwähnt hattest, dann auch der Bedarf sozusagen für die Förderung ergibt. Mhm.
Genau. Es ist wirklich, wie du sagst, im Detail aufgeschlüsselt. Ich fand es auch super interessant, wie hoch sie dann doch die Produktionskosten für den Wasserstoff, für das Kilogramm Wasserstoff einschätzen. Da gibt es verschiedene Szenarien für hohe Strompreise, niedrige Strompreise, mittlere Strompreise. Bei niedrigen Strompreisen wäre es wohl wirklich so, dass der Wasserstoff auch ohne Förderung in einen Bereich kommt, wo er mit Diesel mithalten kann. Je nachdem, ja, also wie hoch der Dieselpreis ist natürlich, das ist der Unsicherheitsfaktor. Ja. Aber gerade wenn es halt darum geht, dass man dann irgendwie wirklich hohe Strompreise hat, wo ja im Moment viel drauf hinläuft, dann würde das sich natürlich 1:1 auf den Wasserstoffpreis durchschlagen. Und dann liegt man da plötzlich fast beim Doppelten von dem Diesel-Äquivalent.
Ja. Wobei auch der Dieselpreis, ich habe es gerade jetzt nochmal hier nachgeschlagen, wird in Worst Case sozusagen jetzt mit 1,70 Euro pro Liter angenommen wird. Und wenn man jetzt gerade an die Tankstelle fährt, da kann man von solchen Dieselpreisen auch nur träumen. Also das geht schon Hand in Hand.
Ja, genau.
Also sind die Strompreise hoch, natürlich, ja. Mhm. Aber es sind auf der anderen Seite ja auch die Dieselpreise sehr, sehr hoch.
Ich fand es auch interessant, dass sie da auch wirklich eine Unterscheidung gemacht haben zwischen dem normalen Strompreis und dem Strompreis mit der RED2-Überarbeitung. Mhm. Was ja auch der Patrick Huber angesprochen hat, da liegt ja der Strompreis mit der RED2-Anpassung, wo sie wirklich explizit sagen, inklusive der Additionality, Regionality, der Preis liegt um fast 80% höher als der Strompreis, der im Moment oder in den letzten, glaube ich, 12 Monaten im Durchschnitt angesetzt wurde. Also da hat man schon, kann man dem das nachvollziehen, was der Patrick Huber gesagt hat, dass es einfach im ersten Schritt wirklich zu mehr Kosten führt, weil der Markt enger wird mit diesen zusätzlichen Anforderungen.
Und daraus ergibt sich dann vielleicht auch legitimerweise, ich will das jetzt nicht bewerten, aber vielleicht legitimerweise dieser Ruf eben nach einer Förderung irgendwie halt so in dem Sinne, wenn ihr uns das Leben halt durch die RED 2 schwer macht, dann müsst ihr uns zumindest auf der anderen Seite sozusagen entgegenkommen. Und es ist tatsächlich so auch, dass da jetzt nicht irgendwie 100% Förderung hier für den Hochlauf jetzt gefordert wird, ganz und gar nicht, sondern klingt also schon sehr sinnvoll und jetzt auch nicht gierig, wenn ich das mal so platzig sagen kann. Was da jetzt gefordert wird, ist sozusagen eine 80%ige Förderung nur auch der Mehrkosten für die Fahrzeuge und die Tankstellen. Wenn man also vergleicht, was würde eine Wasserstofftankstelle mehr kosten als eine Dieseltankstelle, sollen von diesen Mehrkosten eben 80% dann gefördert werden. Und so, wenn man diesen Hochlauf jetzt eben anschaut, halt bis 2030, würde sich dann ein Gesamtförderbedarf von dem, wie du es vorhin genannt hast, ich glaube 470 Millionen so in dem Range dann ergeben.
Ja, es gibt, glaube ich, noch keine Antwort vom österreichischen Staat, ob er das macht.
So schnell geht's da nicht, glaube ich.
Das wird wahrscheinlich noch etwas dauern. Allerdings haben die in ihrer Zeitschiene, wie du ja gesagt hast, schon geschrieben, dass sie, glaube ich, 2023 mit der Anschaffung beginnen wollen. Also von daher sind sie sehr optimistisch. Und es wird auf jeden Fall super spannend sein zu sehen, wie sich dieses Projekt entwickelt. Ja, es wäre natürlich interessant, wenn man da jetzt im nächsten Jahr schon die ersten LKW auf der Straße sehen wird.
Ja, genau. Ich kann mich erinnern, wir hatten ziemlich am Anfang in einer Folge mal gesagt, wenn hier da jetzt irgendwo mal halt viele LKW unterwegs sind, auch dann machen wir mal eine Live-Folge halt vor Ort. Und langsam müssen wir da ganz schön viele Live-Folgen einplanen, weil wir müssten eine in der Schweiz machen auf jeden Fall. Wir könnten auch in Deutschland mittlerweile ja schon halt diverse machen in irgendwelchen Städten, wo irgendwelche Busse unterwegs sind. Wir könnten auch in Österreich dann eine machen. Also da könnten wir wahrscheinlich jetzt jede Folge von irgendwo in Europa aus machen. Aber wie du sagst, ja, wir verfolgen das natürlich. Vielleicht kann man da auch mal ein Update dann wieder geben, wie es da in ein, zwei Jahren aussieht, ob dieser relativ ausgefeilte Plan, wie man jetzt beschrieben haben, auch tatsächlich so eingehalten wird.
Ja, es wird ja super spannend sein. Genau. Mehr fällt mir da nicht ein, muss ich gestehen.
Nee, aber das reicht auch. Ja, falls sich von den Hörern wieder jemand ins Detail einlesen will, wir verlinken natürlich auch die Unterlagen wieder und die Webseiten und die Informationen,
ja,
wo ihr euch dann schlau machen könnt. Entsprechend schaut in die Shownotes rein und klickt euch da einfach durch. Und ansonsten wollte es ja wieder mal hier nur so ein Einstieg in das Thema sein. Und es ist ja immer eigentlich die Aufforderung, liebe Hörer, wenn es euch interessiert, dann lest euch da logischerweise gerne im Detail ein. Aber das sprengt dann hier natürlich auch den Podcast-Rahmen, wenn man da jetzt über jedes Detail spricht.
Ja, genau. Ich stimme dir zu. Wir sparen uns die Details fürs nächste Mal auf.
Genau.
Und wünschen euch dann eine schöne, schöne Woche, viel Spaß und freuen uns, euch nächsten Mittwoch oder wann immer ihr dann die nächste Folge hört, wieder bei uns dabei zu haben.
Macht's gut und bis dahin. Bis bald.
Bis dann. Ciao.